Gegen 20 Uhr hat es angefangen, so richtig zu schütten. Es hat gewittert. Und plötzlich ging dann alles ganz schnell, dass die ganze Familie, die ganze Nachbarschaft eigentlich auf den Beinen war und versucht hat, ihre Häuser zu schützen. Man konnte dem Fluss wirklich zuschauen, wie er angeschwollen ist. Sie haben den Strom in der Garage abgeschalten. Sie haben die Garage mit so Holzbalken verbarrikadiert. Also da war wirklich auch viel los auf seinem Hof, weil ständig Leute von der Freiwilligen Feuerwehr vorbeikamen und gefragt haben, ob er noch Hilfe braucht.
Heute kam eben von der Feuerwehr und er hat es mitgeteilt, dass von Galbach die nächste Zelle rüberwärts zieht. Also es kommt noch einmal so eine Regenfront. Also wir sind da wirklich voll am Start.
Nachbarn sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob er noch Sandsäcke übrig hat. Wenn man auf die Pegelstandsdaten geschaut hat in der App, konnte man sehen, dass es über so eine kritische Marke jetzt langsam steigt von 3 Metern, dass da wirklich noch mal eine Welle auf einen zukommt. Und man hat dann einfach da gesessen und gewartet, wie schlimm es eigentlich wird, ob da der Keller volllaufen wird oder nicht. Die Kellerfenster waren abgedichtet, aber es ist so langsam den gepflasterten Hof immer weiter hochgestiegen. Das heißt, man konnte dem Wasser wirklich zuschauen, wie es angestiegen ist. Ich fand das echt beängstigend, weil ich das auch noch nicht kannte und ich auch echt Respekt hatte vor diesem Dreh, mitzubekommen, wie Leute da um ihre Häuser bangen.
Das ist Theresa Höpfel. Sie ist Reporterin beim BR und erzählt uns heute die Geschichte von Michael Lukacs und seinem Kampf gegen das Hochwasser direkt vor seiner Haustür. Was kann langfristig helfen in Risikogebieten? Wir begeben uns heute auf Lösungssuche. Denn in Deutschland gab es in diesem Jahrhundert schon 3 Jahrhunderthochwasser. Und wir haben erst 2024. Tendenz steigend. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 18. September. Wen habt ihr besucht auf eurem Dreh?
Ich habe Michael Lukacs getroffen. Der wohnt in Münsterschwarzach. Das ist eine kleine Gemeinde in Unterfranken. Der engagiert sich in der Bürgerinitiative für Hochwasserschutz in seiner Gemeinde. Das ist so ein ganz zupackender Mann. Der ist 55 und er lebt tatsächlich mit seiner Großfamilie direkt an diesem Fluss. Also 2 von 3 Söhnen wohnen in den Häusern nebendran. Er hat schon Enkelkinder, seine Eltern wohnen noch da. Also die ganze Familie hängt da irgendwie mit drin und der hatte in den Jahren 2013 und 2021 jeweils ein Jahrhunderthochwasser bei sich vor der Haustür.
Wir sind jetzt erst vor kurzem von dem Versicherungsverband als höchste Gefahrenstufe eingestuft worden für Hochwasserschäden. Also das heißt, wir können darauf warten, dass es uns wieder erwischt.
Michael hat mir seinen Keller gezeigt und der wirkt tatsächlich so, als wäre er komplett für den Hochwasserschutz ausgestattet. Der lagert da eigene Pumpen, Schläuche, Stromaggregate für den Notfall, wenn der Strom ausfällt, eigene Sandsäcke. Also der hat richtig was investiert, um sein Haus vor Hochwasser schützen zu können. Weil er eben weiß, er wohnt genau an dem Punkt, wo die Schwarzach vorbeifließt und wo all das Wasser von den ganzen Zuflüssen bei ihm ankommt. Der ist damit aufgewachsen, aber er merkt eben, dass die Hochwasser häufiger werden.
Mhm.
Und ja, wir haben nicht geahnt, dass wir eine Woche später schon wieder da sein werden.
Wassermassen verschlingen Land und Häuser, können nicht mehr aufgehalten werden.
Teils wurden Pegelstände erreicht, die statistisch nur alle 100 Jahre vorkommen. Mehrere Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen.
Gegen Mittag steigt das Hochwasser in Passau bis fast an die 10-Meter-Marke.
In der Nacht starb ein Feuerwehrmann beim Versuch, Menschen aus einem Haus zu retten.
Also da war wirklich dann von Feuerwehr bis technisches Hilfswerk waren alle im Einsatz. Und ja, da hat man den Zusammenhalt in der Gemeinde sehr stark gespürt. Die haben sich gegenseitig ausgeholfen, das war echt beeindruckend. Und für die alle war das tatsächlich eine schlaflose Nacht. Also wir haben uns auch erst gegen 2 Uhr nachts verabschiedet, wo so langsam klar war, es könnte jetzt nicht noch mehr kommen. Mhm. Aber man hat richtig gespürt, was das mit den Menschen macht und wie an die Substanz das auch geht, wenn man so um seine Existenz auch bangt, um sein Haus, um die Familie. Also ich hatte da auch richtig Adrenalin. Also an Schlaf war da auch für mich in der Nacht nicht zu denken.
Und welche Schäden hat dieses Hochwasser im Juni dann bei Michael Lukacs hinterlassen?
Bei ihm hat es die Obstwiese überschwemmt, es hat ein bisschen Grundwasser in den Keller gedrückt.
Ich wollte um 5 hoch und bin nur mal in den Keller gegangen, denke ich mir, oh nee. Dann hat es von der Anbindung vom Altbau zum Neubau das Wasser reingedrückt.
Aber das war alles noch für ihn handelbar, weil er ja eigene Pumpen hat, mit denen er das abpumpen konnte. Man muss sagen, die sind mit dem Schrecken davongekommen im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden in Süddeutschland.
Der Regen, der hat im Süden Deutschlands nachgelassen und damit treten die Schäden an vielen Orten immer deutlicher zutage. Die Rettungskräfte bargen heute auch ein 5. Todesopfer.
Nach dem Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg sind vielerorts die Mauern feucht, die Wohnungen verdreckt und die Möbel schrottreif.
Laut einer vorläufigen Schätzung der deutschen Versicherer hat das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg Schäden in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro verursacht.
Allein in diesem Jahr gab es schon 3 heftige Hochwasser in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst spricht davon, dass Starkregenereignisse häufiger geworden sind und dass es wegen des Klimawandels in Zukunft noch mehr werden könnten. Wie geht Michael Lukacs damit um, der ja in diesem Hochrisikogebiet für Hochwasser wohnt?
Er versucht, das Ganze ganz cool zu nehmen. Aber man merkt schon, dass ihn das sehr beschäftigt. Er möchte eigentlich in diesem Haus alt werden, weil es sein Elternhaus ist. Und natürlich macht das Angst, wenn man merkt, ja, die Hochwasser werden immer häufiger und kann ich dieses Haus wirklich halten? Können meine Enkel da noch alt werden?
Und jetzt denken sich bestimmt einige, warum zieht er nicht einfach weg?
Gute Frage. Also ich würde sagen, der ist einfach so verwurzelt in dieser Gemeinde. Das habe ich auch dann in der Hochwassernacht gemerkt, da sind ständig Leute vorbeikommen, Nachbarn, die von der Freiwilligen Feuerwehr, die kannten ihn auch alle, haben immer gefragt, kannst du Hilfe brauchen? Habt ihr vielleicht noch Sandsäcke übrig, die wir haben können? Der ist einfach super vernetzt in der Gemeinde und ich glaube, der möchte da gar nicht weg. Der will lieber dafür kämpfen, dass seine Gemeinde einen guten Hochwasserschutz bekommt.
Warum ist denn eigentlich dort, wo Michael lebt, dieser Starkregen schon öfter zum Hochwasser geworden? Was ist die Ursache hinter dieser Gefahr?
Das Absurde ist ja eigentlich, dass man die Region Mainfranken, der Landkreis Kitzingen, wo er herkommt, eher mit Dürre verbindet. Mhm. Der Klimawandel führt aber eben auch dazu, dass es mehr Starkregenereignisse gibt. Und das spüren die dort sehr. Der Boden, der halt sehr trocken ist die meiste Zeit im Jahr, kann dann wenig Starkregen aufnehmen. Und umso mehr schwemmt es dann in die Flüsse, in die Schwarzach und ihre Zuflüsse rein. Mhm. Und sie schwillt an. Das ist ja ein Zufluss, der dann in den Main mündet. Kein besonders großer Fluss. Vor allem die Zuflüsse sind oft so richtig kleine Rinnsale. Und umso absurder ist es dann, wenn man merkt, dass sie zu einer echten Gefahr werden können.
Was ist die Gefahr an diesem Fluss?
Man hat die Schwarzach und all ihre Zuflüsse begradigt. Und versucht zu bändigen, indem man dafür sorgt, dass sie nicht mehr so ein meandernder kleiner Fluss ist, sondern dass sie wirklich zwischen zwei Dämmen schön schnurgerade entlang fließt, zwischen Feldern meistens, damit das einfach sehr ordentlich aussieht und man gut links und rechts davon wirtschaften kann oder Häuser bauen kann. Das ist etwas, was der Mensch über die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Also im 19. Jahrhundert hat man begonnen, Flüsse zu begradigen und zu kanalisieren. Man hat die Flüsse nicht nur begradigt, damit es jetzt besonders hübsch aussieht. Man wollte vor allem, dass der Fluss sehr gut nutzbar ist. Also zum Beispiel für die Schifffahrt ist es unglaublich bequem, wenn man eine gerade Fahrrinne hat, die von einer Stadt zur nächsten führt und da die Schiffe einfach gerade durch können und es keine großen Seitenarme gibt oder viele Kurven. Und man kann natürlich auch besser links und rechts davon bauen, wenn man weiß, der Fluss ist gebändigt zwischen zwei Dämmen. Landwirte fanden das auch besser, um quasi ihre Felder vor Hochwasser zu schützen. Mhm. Und heute führt es aber eben dazu, dass bei Starkregen dann sehr viel Wasser in die Flüsse fließt und das dann wie zwischen zwei Wänden so hochgedrückt wird. Mhm. Und dadurch sehr viel schneller größere Massen an Wasser unten ankommen.
Kann man sagen, begradigte Flüsse, die führen eher zu Hochwasser als naturbelassene?
Das kann man so sagen, mhm. Weil vor allem das Wasser sehr viel schneller fließt.
Und Michael wohnt eben an so einem Fluss. Was wünscht er sich? Was soll sich ändern vor Ort?
Das eine ist eben die Begradigung, wo man ganz klar sieht, dass dann zum Beispiel so kleine Dämme neben dem Fluss sind, die dazu führen, dass das Wasser da nicht raus kann, auf die Felder kann. Er würde sich wünschen, dass man diese Dämme kappt, abbaut und quasi an dem Oberlauf vor den Wohnsiedlungen, dass das Wasser dort in die Landschaft sich ausbreiten kann, in die Breite gehen kann, damit gar nicht erst so viel Wasser dann in den Wohngebieten ankommen kann. Also man könnte sagen, das ist eine Art natürlicher Hochwasserschutz im Gegensatz zum technischen Hochwasserschutz, der mehr Dämme, mehr Mauern, mehr Rückhaltebecken. Dieses Wort Polder ist ja auch öfter mal kursiert.
Ein Polder, das ist so eine Art Freifläche, die im Bedarfsfall geflutet werden kann, also mit Wasser und dann eben Schlimmeres verhindert bei einem Hochwasser, ne?
Genau, das ist dieser technische Hochwasserschutz. Und der hat allerdings den Nachteil, dass er sehr teuer ist und dass es auch lang dauert, das oftmals aufzubauen. Und viele Gemeinden sich das auch nicht leisten können. Und deswegen plädiert er mehr für diesen natürlichen Hochwasserschutz, wo man eher Dämme abbaut, damit das Wasser in die Breite gehen kann.
Also man versetzt den Fluss wieder näher an seinen ursprünglichen Zustand. Wie genau geht das?
Ich habe mir das ganz konkret an der Donau angeschaut, also nochmal in sehr viel größerem Maßstab als an der Schwarzach. Da gibt es ein Beispiel östlich von Wien, also in Österreich. Was man an der Donau sehr schön sieht, ist, dass man die Ufer wirklich so befestigt hat mit großen kantigen Steinen, die nochmal auf die Dämme draufgesetzt wurden, damit man wirklich feste Ufer hat. Die sind ökologisch wertlos, aber sie haben eben ein sehr festes Ufer gebildet. Das geht dann wirklich unnatürlich steil senkrecht nach unten, um die Fahrrinne zu gewährleisten für die Schifffahrt. Und was man jetzt bei der Renaturierung machen müsste, ist, dass man diese ganzen großen Steine abbaggern müsste, wegschaffen müsste, damit sich die Natur diese Ufer zurückholen kann. Das passiert dann vor allem bei Hochwasser. Da merkt man dann, dass das Wasser das Ufer so ein bisschen abträgt. Also die Natur holt sich bei jedem Hochwasser das Ufer zurück. Das hat man vor Ort auch sehr schön gesehen. Also da waren dann zum Teil richtig steil abgebrochene, lehmhaltige Uferböschungen. Das verändert sich dann bei jedem Hochwasser. Und das ist aber in Ordnung, weil links und rechts sehr viele Bäume stehen, die das Ufer auch festhalten im Grunde. Ein anderer Punkt, den die dort an der Donau umsetzen, ist, dass sie alte Flussarme wieder anschließen. Das heißt, man hat auch im 19. Jahrhundert angefangen, alte Flussarme von der Donau abzuschneiden. Das ist dann wie so ein amputierter Arm, der dann als stilles Gewässer neben dem Hauptarm der Donau liegt und dann halt wenig ökologischen Nutzen hat. Also Tiere, die stehendes Wasser mögen, finden das gut. Mücken zum Beispiel. Aber es ist sehr viel wertvoller, wenn man die wieder anschließt und Fische dort reinschwimmen können und da Rückzugsräume haben.
Und warum hat man das dann früher gemacht, dass man so Nebenflussarme quasi gekappt hat? Also klingt ja eigentlich nicht so cool, wenn man dann da nur noch Mücken hat.
Auf den ersten Blick bietet das halt sehr viele Vorteile für die Schifffahrt, weil dann die Fahrrinne sehr viel stabiler ist und man dieses Becken sehr viel besser regulieren kann. Die Donau ist ja sehr stark befahren.
Und das heißt, wie genau würde das dann laufen, dass man so Arme wieder anschließt?
In dem Fall ging es eigentlich ganz einfach. Man hat diesen Damm, der den alten Flussarm abgegrenzt hat, abgebaggert. Und dann konnte das Wasser wieder durchfließen. Und man merkt da sehr schnell Erfolge, dass da sich wieder Tiere ansiedeln. Das ist quasi auch mehr Fläche, in die Hochwasser dann abgedrückt werden kann.
Also gehen Hochwasserschutz und Naturschutz Hand in Hand?
Also man hat in der Vergangenheit häufig Wälder entlang der Flüsse abgeholzt, damit man dort beispielsweise Felder anlegen kann. Und wenn man dort der Natur jetzt wieder Platz gibt, dann entstehen da Auwälder mit vielen Bäumen und Sträuchern. Und Auwald ist ein sehr wirkungsvoller natürlicher Hochwasserschutz, weil Bäume und Sträucher sehr viel Wasser zurückhalten können. Also auf einem Feld beispielsweise, einem Maisfeld, das hält kaum Wasser zurück. Aber wenn man eine Wiese hat oder noch besser einen Wald, dann kann das sehr viel Wasser in der Fläche zurückhalten.
Der Platz, den man der Natur zurückgeben würde sozusagen, rechts und links und rund um den Fluss, der ist ja jetzt nun mal vom Menschen in Gebrauch, ne? Also die Felder neben dem Fluss, die gehören Landwirten, da sind Straßen, Häuser, in denen auch Menschen leben. Und diese Häuser, Straßen, Felder, die müssten dann ja bei so einer Renaturierung auch weichen, oder?
Das ist eben der Hauptkonfliktpunkt, warum Renaturierung häufig noch nicht gelingt. An der Donau östlich von Wien liegt zufällig ein Nationalpark, das heißt, da funktioniert das sehr gut. Aber das ist ein Hauptargument, das häufig gegen Renaturierung aufgeführt wird, dass eben Grundstücksbesitzer, das sind nicht nur Landwirte, das sind auch Gemeinden, das sind Privateigentümer, die dann bereit sein müssten, dass ihre Flächen geflutet werden oder die sie verkaufen müssten. Und da muss man eben dann sehr viel mit den Betroffenen da sprechen und nach Kompromissen suchen.
Auf dem Land fordert ja zum Beispiel Michael Lukacs mehr natürlichen Hochwasserschutz. Was sagen denn die anderen Menschen in seinem Ort dazu?
Da gab es tatsächlich im Juni die allererste Infoveranstaltung der Gemeinde, wo sie mal über Hochwasserschutz gesprochen haben. Und die haben da ein Ingenieurbüro beauftragt, mal erste Pläne zu entwickeln. Was könnte man machen, um die Bürgerinnen und Bürger vor dem nächsten Jahrhundert Hochwasser zu schützen? Und was die Bürgerinitiative von Michael auf keinen Fall wollte, war eben so ein technischer Hochwasserschutz, weil sie schon wussten, das wird wahrscheinlich zu teuer sein für unsere Gemeinde.
Wie viel Geld stellt das Land Bayern für Hochwasserschutz zur Verfügung im Jahr?
Stattdessen wollte er, dass das Wasser in der Landschaft sich an den Oberläufen besser verteilen kann, dass Dämme abgebaut werden und beispielsweise auch Felder geflutet werden können und das Wasser gar nicht erst in den Wohngebieten ankommt. Mhm. Und bei dieser Bürgerversammlung haben sie dann zum ersten Mal gehört, was das Wasserwirtschaftsamt in der Region zusammen mit dem Ingenieurbüro erarbeitet hatte. Und das war leider genau das Gegenteil von dem, was sie hören wollten. Das heißt, am Ende hatte man den Eindruck, es ist eine sehr festgefahrene Situation. Die Gemeinde kann es sich nicht leisten, aber es wäre ein effektiver Hochwasserschutz, wenn man mehr Dämme baut. So war die Meinung vom Wasserwirtschaftsamt. Und jetzt bleibt ihnen erstmal nur eins, nach Kompromissen zu suchen, so einen runden Tisch zu gründen. Und das wird natürlich jetzt wieder einige Jahre dauern, bis man sich da auf was einigt, was sich die Gemeinde leisten kann.
Wie konfliktreich ist das da vor Ort in der Gemeinde?
Sehr konfliktreich.
Das ist verschenkte Zeit, was wir jetzt da gehabt haben. Das ist verschenkte Zeit, wieder ein Jahr, wieder zwei Jahre ins Land gehen, ein Genehmigungsverfahren wieder und.
Wir müssen weiter ungemütlich bleiben, definitiv.
Ein Problem ist beispielsweise, dass da so viele unterschiedliche Zuständigkeiten sind. Also der eine Flussabschnitt, der liegt in der Zuständigkeit von der Gemeinde, der andere vom Freistaat. Also allein das macht es schon schwer, sich wirklich so ein Gesamtkonzept zu überlegen.
Apropos Gesamtkonzept, gibt es da eigentlich ein großes oder entscheidet es jede Gemeinde selbst?
Meistens entscheiden das die Gemeinden selbst. Aber natürlich gibt es so Richtlinien, die von der Bundesrepublik Deutschland, aber auch auf EU-Ebene zu mehr Renaturierung anregen sollen.
Ja, im Juni hat nämlich die EU das sogenannte Renaturierungsgesetz beschlossen. Worum geht's in diesem Gesetz?
Es wird auch Gesetz zur Wiederherstellung der Natur genannt. Nicht nur bei Flüssen, sondern auch bei Mooren, bei Wäldern. Das soll sehr umfassend sein, aber es bezieht sich eben auch auf Flüsse. Wir haben den Livestream nach Luxemburg verfolgt, wo die Umweltminister sich getroffen haben. Uns war vorher klar, dass es sehr, sehr knapp werden würde. Um dieses Gesetz anzunehmen, hat der Umweltrat eine sogenannte qualifizierte Mehrheit gebraucht. Das heißt, es reicht nicht aus, dass genug Minister zustimmen, sondern diese Minister mussten auch eine Mehrheit der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das heißt, es hätte sein können, dass es super, super knapp scheitert.
Drin im Parlament hatten die Befürworter, Grüne, Sozialdemokraten, Linke und Teile der Liberalen bis zuletzt versucht, die gegnerischen Abgeordneten zu überzeugen. Der Ausgang trotzdem vollkommen offen.
Es lag vor allem an drei Wackelkandidaten, die sich noch nicht final entschieden hatten. Das waren Österreich, die Slowakei und Polen. Und vor allem bei Österreich hat sich da fast eine nationale Krise entwickelt, weil der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt hat, ich möchte, dass wir gegen dieses Gesetz stimmen. Und seine grüne Umweltministerin hat gesagt, ich möchte aber mit Ja stimmen. Mhm. Das hat sie einen Tag vor der Abstimmung bekannt gegeben. Das heißt, es war total offen, ob sie standhaft bleibt bei ihrem Ja oder ob sie sich dem Wunsch ihres Bundeskanzlers beugen wird. Und dann hat nacheinander jeder Minister, jede Ministerin gesprochen und die eigene Position bekannt gegeben. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke hat gesagt, dass sie zustimmen wird. Dann haben wir gesehen, dass die österreichische Klimaschutzministerin auch sagt, ich werde zustimmen. Die Slowakei hat zugestimmt, Polen ist beim Nein geblieben und letztlich war es dann wirklich super, super knapp.
Die Abstimmung ist geschlossen und das Gesetz ist angenommen. Die Befürworter gewinnen mit knapper Mehrheit.
Karl Nehammer bezeichnet die Zustimmung der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz als klaren Rechtsbruch und als Verstoß gegen die österreichische Verfassung.
Wenn Sie mich nach meiner Emotion fragen, wie es mir gefühlsmäßig geht dabei, würde ich sofort sagen, ja, es ist Zeit. Das hat so keinen Sinn. Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt.
Jutta Paulus hat mir im Vorfeld gesagt,
Jutta Paulus war die umweltpolitische Sprecherin der Grünen im EU-Parlament in der vergangenen Legislaturperiode, die ja gerade zu Ende gegangen ist. Sie war eine der treibenden Kräfte hinter dem Gesetz.
Dass ihr Wunsch gewesen wäre, dass da drin steht, dass 15% aller Flüsse in der EU renaturiert werden sollen.
Also ich habe seinerzeit getabelt, also als Änderungsantrag gestellt, als wir noch gute Hoffnung waren, dass wir das noch besser machen, ne, habe ich gesagt 15%. Ne. Das war sehr hoch gegriffen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht 5 kriegen oder so. Und am Ende sind wir bei den 1% geblieben.
Und das klingt erstmal super wenig. Da sprechen wir von 25.000 Kilometern an Fluss, die renaturiert werden sollen. Das klingt wieder ein bisschen mehr. Mhm. Das heißt, es wird wahrscheinlich erstmal so einen kleinen Push geben. Und renaturiert bedeutet im Sinne dieses Gesetzes, dass man nicht notwendige Barrieren abbauen soll. Nicht notwendige Barrieren bedeutet übersetzt, dass alles weg soll, was man nicht zwingend braucht für den Hochwasserschutz, für die Schifffahrt oder auch für Wasserkraft. Das lässt natürlich sehr viel Interpretationsspielraum offen.
Und das heißt, wie viel kann dieses Gesetz jetzt konkret eigentlich ändern?
Also es ist ein Gesetz, das eigentlich erstmal in all den EU-Mitgliedstaaten gilt. Mhm. Aber natürlich müssen sie jetzt im nächsten Schritt, innerhalb der nächsten 2 Jahre, eigene nationale Pläne vorlegen, wie sie das Gesetz umsetzen wollen. Das heißt, in Deutschland müsste sich jetzt die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke innerhalb von 2 Jahren überlegen, wie sie das EU-Renaturierungsgesetz in nationale Pläne umwandeln will und was sie hier tatsächlich verändern möchte. Die Sache ist aber die, dass die EU-Kommission kaum Sanktionsmechanismen hat. Das heißt, de facto können Mitgliedstaaten auch ihren Verpflichtungen dann nicht nachkommen.
Jetzt haben wir die Position der Grünen gehört. Die haben sehr für dieses Gesetz gekämpft und finden es sogar noch zu wenig weitreichend. Was sagt denn die Gegenseite? Was war da die Kritik?
Die war vor allem getrieben von der Position vieler Landwirte. Mhm. Man erinnert sich ja noch an die Bauernproteste Anfang des Jahres, die vor allem ja dadurch getrieben waren, dass Landwirte weniger Bürokratie wollten. Und Renaturierung bedeutet für sie eben auch oftmals, dass sie Flächen abgeben müssen. Das Wort Enteignung stand da ja auch oft im Raum. Und das macht natürlich dann Sorge, dass da noch mehr auf die Landwirte zukam. Und diese Position hat vor allem auch die EVP, also die Europäische Volkspartei, im Europäischen Parlament vertreten und sich da sehr deswegen gegen das Gesetz stark gemacht.
Dem Bauernverband gehen die Pläne zu weit. Auch die Christdemokraten im Parlament waren lange dagegen. Jetzt heißt es:
Es wird keine zwangsweise Stilllegung von landwirtschaftlich genutzten Flächen geben. Damit haben wir die Ernährungssicherung in Europa sichergestellt. Es wird kein Landwirt gezwungen, wenn er auf trockengelegten Mooren wirtschaftet, diese wieder zu vernässen.
Da hat die Grüne Jutta Paulus auch im Vorfeld gesagt, dass Renaturierung ja nicht bedeutet, dass wir uns da jetzt die Wildnis zurückholen, sondern wir wollen renaturieren, aber unter den heutigen Bedingungen. Es soll weiterhin die Wirtschaft laufen können, Schiffe sollen da durchfahren können. Wir wollen auch weiter Wasserkraft. Das heißt, sie fand das quasi übertrieben, wie die CDU-CSU es da dargestellt hat, weil man so viele Kompromisse bereits eingegangen ist und es nicht Renaturierung um jeden Preis geben wird.
Nicht um jeden Preis, aber trotzdem muss man sagen, es könnte durchaus bedeuten, dass da Menschen enteignet werden und ihre Felder genutzt werden, um den Fluss wieder zu erweitern, zu renaturieren und damit dann Hochwasser zu verhindern.
Letzten Endes ja. Aber es ist immer ein sehr starkes Mittel des Staates, wenn man enteignet. Das hat sehr hohe Hürden.
Das wird natürlich Auseinandersetzungen geben, um wer nutzt das Land und wie wird das Land genutzt. Ich glaube trotzdem, auch wenn man die Personen, die da jetzt eben das Land anderweitig nutzen, sehr großzügig entschädigt, ist es immer noch kostengünstiger als ein Deich, den ich immer weiter erhöhen müsste.
Ja, und das ist natürlich diese Abwägung zwischen dem Individuum und uns allen als Gesellschaft. Einerseits ist da jemand, das ist sein Feld, sein Einkommen oder sogar sein Haus, was er abgeben soll. Und auf der anderen Seite eben der Hochwasserschutz für viele Menschen. Was könnte denn da eine Lösung sein?
Ich glaube, kaum jemand wird sich anmaßen, Leuten zu sagen, dass sie wegziehen müssen von ihrem Zuhause. Was man sich aber überlegen sollte, ist, ob wir neue Häuser in den Gebieten bauen. Also es gibt sehr genaue Statistiken darüber, wo potenzielle Hochwasserüberflutungsflächen sind. Mhm. Und in diesen Gebieten dann Neubaugebiete zu errichten, sollte man sich wirklich gut überlegen. Mhm. Und dann geht es vor allem darum, die Menschen, die dort schon wohnen, zu schützen und das Wasser vorher zurückzuhalten, dass es sie gar nicht erst erreicht und ihre Häuser überschwimmen kann.
Was würdest du denn jetzt sagen nach deiner Recherche? Wie schätzt du das ein? Wie kann eine Renaturierung sinnvoll funktionieren?
Ich würde sagen, eine Renaturierung kann sinnvoll umgesetzt werden, wenn wir den Flüssen wirklich insgesamt mehr Platz geben. Wenn wir uns eingestehen, wir haben da einen Fehler gemacht in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass wir die Flüsse so eingeengt haben und das wird uns jetzt zum Nachteil. Und da, wo viele Menschen leben, mag der technische Hochwasserschutz oder mögen Dämme das bessere Mittel sein. Aber wir müssen schauen, da, wo wir Platz haben, dass wir da den Flüssen wieder den Platz zurückgeben, um uns selber auch zu schützen.
Vielen Dank, Theresa.
Danke, Viktoria.
Theresa Höpfel ist Reporterin beim Bayerischen Rundfunk. Aus ihrer Recherche ist auch ein Film zu Flüssen und Hochwasserschutz entstanden. Gemeinsam mit Florian Barnekel, Lukas Bergmann, Kira Lorenz, Carina Müller, Julia Rupprich und Maximilian Stockinger. Den Film verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Lukas Waschbüsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. Bei Radio Wissen gibt's jeden Tag hochwertig produzierte und gut recherchierte Wissensgeschichten. Hört da doch mal rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.